Jo, Tag zusammen, Studienrat Batzke hier. Wie in der Folge 230 schon angekündigt, war ich ja letztens bei einem Interview von einer ehemaligen Praxissemesterstudentin bei uns. Die hatte mich angefragt für ein Projekt, was sie jetzt gerade in der Uni macht, bezüglich alternativen Prüfungsformaten. Und die war im letzten Halbjahr bei mir im Unterricht gewesen, hatte hospitiert und auch unterrichtet ein bisschen. Das Praxissemester ist ja sozusagen das Referendariat light und ein bisschen mehr also als das, ein Praktikum. Naja, auf jeden Fall macht die jetzt gerade an der Uni ein Projekt, eine Arbeit zu alternativen Prüfungsformaten. Und dafür hat sie einige von unseren KollegInnen interviewt, unter anderem auch mich, weil sie nämlich bei mir im Unterricht, im Deutschunterricht, beobachten konnte, wie ich auch sowas mal angewandt habe, also ein alternatives Prüfungsformat. Ich hatte da ja, das habe ich auch im Podcast schon ein paar Mal erzählt, die SUS so Podcasts erstellen lassen. Ne? Wer hätte das gedacht, wenn der Deutschlehrer Batzke nicht das auch mal ummünzen würde, in irgendein Unterrichtsformat. So, genau. Denn ich bin ja aktuell auf dem Kriegsfuß, auf dem Kreuzzug gegen diese klassischen Klausuren, weil die erstens nervig zu korrigieren sind und zweitens nichts bringen. Und da war ich ganz froh, dass ich zu so einer wissenschaftlichen Arbeit auch nochmal so ein bisschen meinen Senf dazugeben konnte. Ja. Hört euch das mal an und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr ja die Kommentarfunktionen auf den diversen Social Media und Internet und was weiß ich nicht Plattformen nutzen, um selber einmal darüber zu sprechen. Also was haltet ihr zum Beispiel, wenn ihr noch SchülerInnen seid, von klassischen Klausuren im Vergleich zu alternativen Prüfungsformaten? Was könnt ihr euch da vorstellen? Oder wenn ihr KollegInnen seid, wie seht ihr die Zukunft der herkömmlichen Klausur eigentlich? So, auch in Bezug auf KI und in Bezug auf Lebensweltbezug der Schule. Um all das geht es jetzt gleich in diesem Interview. Dazu jetzt nochmal eine kurze Anmerkung. Wissenschaftlich korrekt wurde das natürlich mit einem iPhone, das auf einem Becher platziert wurde, aufgenommen. Das dient also gar nicht der Veröffentlichung im ursprünglichen Sinne, sondern sollte eigentlich transkribiert und dann eben in so eine Arbeit einfließen. Aber ich habe natürlich direkt die Ohren gespitzt und gesagt, ja, guck mal, können wir das vielleicht auch hier für diesen Podcast Lehrersprechtag irgendwie nutzbar machen? Und dazu bekam ich dann jetzt die Erlaubnis. Na, aber wundert euch, wie gesagt, nicht über die Audioqualität. Dafür war es halt nicht gedacht. Aber ich hoffe, man versteht trotzdem alles von unserem Gelaber. Jo, viel Spaß jetzt damit.
Ja, achso, bitte nicht auch gerne mit
Snacks. Ja, machen wir schon.
Genau, und dann
einfach los.
Ja, dann würde ich einfach mit dem Einstieg starten. Kannst du deinen beruflichen Hintergrund und deine Tätigkeit an der Schule oder am BK beschreiben?
Mein beruflicher Hintergrund ist, dass ich ursprünglich für Gymnasial ausgebildet bin und in Münster habe ich das Referendariat gemacht, Fächer Deutsch und Geschichte. Und nach dem Ref gab es dann halt keine Jobs, so, zumindest nicht in Münster, zumindest nicht für Deutsch und Geschichte. Also diverse Bewerbungen geschrieben, also wirklich 40 oder so. Und das Berufskolleg kam dann in Frage. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass das auch Gymnasiallehrer annimmt. Und ja, das Berufskolleg hat dann auch mich angenommen. Und das ist jetzt 10 Jahre her. 2016 habe ich angefangen, genau. So mit den Fächern Deutsch und dem, was dann da als Geschichte interpretiert wird, nämlich Politik, Gesellschaftslehre, Gesellschaftslehre mit Geschichte und wenn es schlecht lief, dann auch Wirtschaft.
Das ist eigentlich eher so wie, ne?
Ja, eben. Und da war ich dann auch so, was wie Wirtschaft? Jetzt soll ich Wirtschaft unterrichten? Naja, und zwischendurch habe ich dann tatsächlich auch mehr Proge und Wirtschaft unterrichtet als Deutsch. Da weiß ich nicht, habe ich sogar einmal ein Jahr gehabt, wo ich gar kein Deutsch unterrichtet habe. Da habe ich irgendwann mal gesagt, so, ich bin übrigens auch echt ausgebildeter Deutschlehrer, lass mich mal machen. So. Jetzt bin ich vor allem in den FHR, also Fachabitur-Bildungsgängen mit dem Fach Deutsch eingesetzt. Und vor allem da in den Game- und Interaction-Design-Geschichten. Also das sind die aktuell die GK, Und da habe ich auch so gedacht, das eingeführt wurde, habe ich gesagt, oh, da geht's hin. Da will ich auf jeden Fall hin. Game und Interaction Design, das klingt gut. Bitte mich mal hier wieder als Deutschlehrer einsetzen. So.
Ja, die fand ich auch ganz toll.
Ja.
Also, ich plane ja auch eventuell im besten Fall wiederzukommen.
Ja, das wäre gut.
Überlegen, diese Klassen.
Ja.
welche Prüfungsformate setzt du denn aktuell so ein?
Ja, also, wir bleiben jetzt einfach mal da über dem Deutschunterricht. Ne? Also, was in Wirtschaft oder GG gemacht wird, ist ja aber im Prinzip auch ähnlich. Was sind Prüfungsformate? Also, grundsätzlich geht es ja darum, die SUS auf die Abschlussprüfungen oder Abschlussklausuren vorzubereiten. Und da gibt es nun mal 4 Aufgabentypen. So, es gibt Literaturanalyse, also Epik, Dramatik oder Lyrik. Es gibt pragmatische Texte, also Sachtexte und oder Werbeanalyse. Das ist gerade bei den Gestaltern irgendwie vor allem häufig verwendet. Damit kommen die auch ganz gut klar. Ich habe es jetzt aber auch bei den Elektrotechnik-Maschinenbauerleuten gemacht, weil auch die haben irgendwo schon mal Werbung gesehen und können das ein bisschen sich damit auseinandersetzen, dachte ich. Und dann eben der dritte Aufgabentyp ist Erörterung. Und der 4. Aufgabentyp ist materialgestütztes Schreiben eines argumentierenden Textes. So, das sind diese 4 Aufgabenformate, die eben dann auch im Fachabitur zugelassen sind, wofür man dann die Prüfungen vorbereitet. Weil im FAR gibt es ja keine zentral gestellten Klausuren, sondern da bereiten wir ja selbst die Prüfungen vor und die werden dann irgendwo dann begutachtet und gegebenenfalls zurückgeschickt oder eben angenommen. Und die prüfen wir dann. So, und deswegen werden diese Prüfungsformate natürlich auch am meisten eingesetzt, weil man die SUS ja auch darauf vorbereiten muss, dass eine oder beziehungsweise 3 dieser Aufgabentypen drankommen. Man darf dann ja im FAR auswählen zwischen 3 Prüfungs- oder Aufgabentypen. Ja, und meistens macht man dann einmal Literaturanalyse, dann irgendwie Sachtexte und Erörterung oder so. Werbeanalyse und Erörterung. So. Weil dieser Aufgabentyp 4 ist recht viel Arbeit, so. Weil der halt erfordert und der ist halt auch nicht so ganz ausgegoren. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. So. Der bedeutet halt, dass man mehrere Materialien bekommt und diese erst einmal auswerten muss. Also die SUS müssen das dann erst einmal auswerten, diese verschiedenen Materialien. Das können Texte sein, Interviews, Statistiken, vielleicht auch mal eine Karikatur. Und diese dann, die Informationen, die in diesem Text vorhanden, in diesen Texten vorhanden sind, zusammenbringen, um einen eigenen Text daraus zu schreiben. Und grundsätzlich ist es voll eine gute Idee. So, dass man sagt, okay, wir schreiben mal einen eigenen Text, wie so einen Aufsatz früher oder so. Aber eben diese Vorarbeit nimmt so viel Raum ein, diese ganzen Texte erstmal nochmal analysieren zu müssen oder zumindest klein analysieren zu müssen, dass das am Ende, da kommt dann nicht so viel mehr bei rum. Und das ist irgendwie ein bisschen schade. Und das ist halt auch sehr viel Vorbereitung, weil man erstmal statt eines Textes 4 verschiedene Texte raussuchen muss und so. Ja.
Oder noch eine Statistik, Videos.
Ja, genau. Und das ist halt diese Sache, weshalb man sich dann, wenn man sowieso schon 3 beziehungsweise 6 Prüfungen überlegen muss, wegen auch Nachschreibprüfung, man muss ja also dann 6 Aufgaben sich überlegen, dass man dann davon Abstand nimmt in den FAR. Prüfung am Ende. Wobei ich dieses Format eigentlich ganz nett finde, aber das mache ich dann anders. Das bringe ich dann anders ein.
Also das ist dann nicht so das klassische Prüfungsformat.
Genau, also ich baue das dann immer ein bisschen um.
Cool. Was verstehst du denn unter alternativen Prüfungsformaten?
Da müssten wir jetzt erstmal klären, was ist eigentlich so herkömmliche Prüfungsformate und das ist so die klassische Klausur. So, ne? Eine Klausur besteht aus 1 oder 2 Aufgaben. In der FAR-Prüfung ist es meistens sogar nur eine Aufgabe, die heißt, beginnt mit dem Operator, analysieren Sie. So. Und dann müssen die einfach Bescheid wissen und alles daran analysieren, was es zu analysieren gibt. Und im Endeffekt gibt es vielleicht noch eine 2. Aufgabe, zum Beispiel in der Erörterung dann einen entsprechenden Text dazu zu schreiben, wo die eigene Meinung ein bisschen mehr rauskommt. Aber grundsätzlich ist ein herkömmliches Prüfungsformat immer, man bekommt einen Text und muss den bearbeiten und analysieren. So. Und alternative Prüfungsformate sehe ich in allem, wo dieses klassische Klausur, dieser klassische Klausurmodus, wo der aufgebrochen wird und irgendwie vielleicht auch ein bisschen lebensnäher versucht wird, eine Prüfungsleistung zu ermitteln. So, das können mündliche Geschichten sein, das können irgendwelche Projekte sein, das können irgendwelche Sachen sein, die vorbereitet werden, Präsentationen, wie auch immer. Das können auch irgendwie geschriebene Texte sein, so im Sinne von einer Facharbeit oder so. Aber halt alles, was sich von diesem klassischen Analyse-Ding wegbewegen, weil das nun mal auch nicht mehr zeitgemäß ist, finde ich.
Kommt halt nie wieder vor, ne?
Es kommt halt nie wieder vor.
Außer man studiert Deutsch.
Ja, aber selbst dann, selbst in der Uni, wo kriegt man da nochmal so eine Aufgabe, analysieren Sie die vorliegende Kurzgeschichte von so und so. Das kommt nicht vor. Auch da muss man dann eine Hausarbeit schreiben und das irgendwie mit einbeziehen. Oder man schreibt, ich habe zum Beispiel viel über Goethe geschrieben, dann sucht man sich einen Text von Goethe raus und dann sucht man sich auch da noch was in Sekundärliteratur zusammen und schreibt dann so eine Arbeit. Aber so eine Analyse, das ist im Prinzip die Vorarbeit, die im Kopf passiert, wenn überhaupt. Ne? Also wenn man sich dann so ein Gedicht anschaut oder so genauer anschaut. Aber dieses klassische, so, dieses Gedicht hat 3 Strophen, 4 Verse, das Metrum ist so und so und das Reimschema ist der Kreuzreim. Und hier habe ich auch noch mal ein paar Stilmittel aufgelistet. Das kommt ja nicht mehr vor später. Und das ist auch nicht zeitgemäß und das ist halt auch etwas, was, finde ich, immer schwerer fällt, habe ich das Gefühl. Also in so Klausuren. Und das ist so mehr fast so ein Spiel, was man da mit den SUS auch spielt. Also wie so eine Art, wir müssen das jetzt machen, das ist halt so vorgegeben, das hat zwar keinen Zweck, aber hier ist man nun mal und man muss das jetzt so machen. Da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Mhm. Und niemandem bringt es eigentlich was.
Ja, stimmt schon. Also ich habe jetzt auch gerade nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, das einzige Mal, dass das nochmal vorgekommen ist, war wirklich nur in meinem Auslandssemester in Österreich. Und da war ich richtig aufgeschmissen, weil ich plötzlich in der Klausur wollte, dass wir ein Gedicht analysieren. Ich war so, oh mein Gott, was ist ein Metrum nochmal?
Ja, ich frage mich auch manchmal, ob ich das überhaupt so noch könnte. Also so wirklich so eine Analyse selber zu schreiben. Ne? Also wenn man dann so eine Klausur vorbereitet, dann macht man ja so einen Erwartungshorizont und analysiert das so ein bisschen für sich da so vor. Aber so eine ganze, also würde ich es schaffen, da eine Einser-Klausur zu schreiben? Ich weiß es gar nicht. Also das letzte Mal, dass ich das gemacht hätte, wäre dann selber im Deutsch-LK gewesen. Ja. Und das war keine Eins.
Ich weiß auch nicht.
Ja, nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da geschrieben habe, aber ich will es, glaube ich, gar nicht wissen.
Nee, also ich kann meine nächstes Jahr abholen.
Ja. Ja, und das ist halt auch so diese Sache von wegen herkömmliche Prüfungsformate. Mein Abi ist jetzt genau 20 Jahre her und da hat sich seitdem in diesem Aufgabenformat nichts getan. Und wenn man sich das nochmal genauer anguckt, dann hat sich da eigentlich seit den letzten 30, 40 Jahren fast nichts getan. Es kamen irgendwann die Erwartungshorizonte dazu, es kamen irgendwann die Operatoren so ein bisschen genauer dazu, dass man etwas mehr definiert hat, was eigentlich in der Aufgabe zu tun ist. Und eben diese Bepunktung durch die Erwartungshorizonte, dass nicht einfach nur der Lehrer oder die Lehrerin am Ende gesagt hat, ja, das sieht mir aus wie eine 3. Sondern, dass man das schon irgendwie über Punkte irgendwie versucht hat zu ermitteln, was aber in Deutsch auch schwierig ist, wenn man ganz ehrlich ist. So.
Ja.
Und da hat sich einfach zu wenig getan in der letzten Zeit und das ist eben, wie ich jetzt schon häufiger gesagt habe, nicht zeitgemäß.
Ja. Okay, dann hast du bereits alternative Prüfungsformate verwendet oder eingesetzt? Und wenn ja, welche?
Mhm. Ja, also grundsätzlich mache ich das ganz gerne in der 12, wo, also in der FAR 12, also im zweiten Lehrjahr sozusagen, dass ich da eben dieses materialgestützte Schreiben eines informierenden oder argumentierenden Textes ersetze durch, dass die sich wirklich selber Materialien zusammensuchen, aber daraus keinen Text schreiben, zumindest nicht nur, sondern einen Podcast daraus machen. So. Und das läuft jetzt schon seit ein paar Jahren. Habe ich auch mal, eine Kollegin hatte tatsächlich damit angefangen. Ich hatte das schon längst im Kopf, dass man das mal vielleicht mal probieren könnte, war mir aber nicht sicher, darf ich das? So, darf er das? So, weil ich war immer so, nee, ich muss ja jetzt hier immer diese Klausuren schreiben. So. Und dann wurde aber so ein bisschen deutlich, ja, unsere Schulleitung ist da auch ganz hinterher und so ganz interessiert dran. Und dann dachte ich, ja komm, ich probiere es einfach mal, was soll mit dem passieren. Und dann habe ich das auch so sehr kriteriell dann mir überlegt, wie ich das dann auch bewerte und so. Und da kamen dann so in den letzten Jahren immer ganz interessante Ergebnisse raus. Also die haben das dann entweder alleine gemacht und die Themenwahl war auch relativ frei. So. Also es sollte irgendwie schon mit dem großen Oberthema zusammenhängen, zum Beispiel in dem Game Interaction Design Bereich mit irgendwas mit Videospielen oder jetzt zuletzt irgendwas mit dem Thema KI in der Gestaltungsbranche irgendwie und so weiter. Darauf sollten die erstens informieren, aber auch eben argumentieren. Das war so wichtig, dass das beides drin vorkommt und dass klar wird, dass verschiedene Materialien verwendet werden. Dafür sollte dann auch ein Quellenverzeichnis angelegt werden. Aber es ging eben nicht darum, das Skript mir anzuschauen, sondern es ging schon um das Produkt als Podcast am Ende. So. Und das konnte dann entweder alleine passieren oder halt auch im Gespräch mit, ich glaube, maximal 3 Leuten. So.
Das heißt, sie durften auch alleine, also
ja,
monologisch einführen.
Oh, ja, genau. Ich glaube, das hat in der einen Klasse hat das niemand gemacht, aber in der anderen Klasse haben da einige gesagt, ich kann nicht so gut mit anderen zusammenarbeiten. Ich habe sowieso schon eine klare Vision, was ich da machen will. Ich möchte das gerne alleine machen. Und das ist auch eine gute Idee, so im Prinzip. So, weil da hat man natürlich dann genau die eine Prüfungsleistung von einer Person. Das ist vielleicht so ein bisschen auch das, was kritisch an der ganzen Geschichte ist, aber dazu vielleicht später nochmal. Ja, und das waren wirklich auch diesmal wieder zum Teil, nicht nur, aber das ist ja bei Klausuren auch nicht der Fall, auch zum Teil wirklich tolle Ergebnisse. Und ein Ergebnis habe ich dann sogar bei uns beim Preis angemeldet. Wir haben ja so eine Art Preise für besondere Leistungen. Und einen dieser Podcasts habe ich dann da auch angemeldet, weil ich gesagt habe, das war so eine gute Leistung, das muss irgendwie nochmal gewürdigt werden und wertgeschätzt werden. Da müssen nochmal andere mitbekommen. Auch um vielleicht zu zeigen, guck mal, ich mache da übrigens was mit alternativen Prüfungsformen und so. Und der hatte was zu Last of Us gemacht und hatte dann eben die große Frage gestellt, war Joel im Recht, als er Ellie gerettet hat? Kleiner Spoiler. Also nach dem Motto, so ein bisschen dieses Trolley-Problem. Und also da hat so viele philosophische Theorien auch aufgegriffen, wo ich dachte, boah, das ist toll. Also da ist nicht nur GTA ist übrigens ein tolles Spiel, weil, sondern da war halt deutlich gezeigt, was dieses Medium Videospiel auch leisten kann mittlerweile, auch philosophisch und literaturwissenschaftlich eben, dass man sich damit richtig auseinandersetzen kann. Und dann hat er dafür halt auch den Preis entsprechend gewonnen.
Ah, hat er.
Ja, ja.
Geil.
Ja, und das dann mit entsprechender Preisverleihung und mit auf die Bühne und noch ein bisschen drüber reden und so, das kam schon ganz, ich glaube, das ist dann, also er hat sich da ziemlich drüber gefreut.
Oh,
so, ja.
Sehr cool.
Ja, ja.
Schön.
Und das zeigt halt auch bei diesem alternativen Prüfungsding auch, dass man damit eben was machen kann nochmal. Eine Klausur kannst du nichts mehr machen. Das ist eine reine, ich weiß auch nicht, was das überhaupt ist. Es wird halt abgeliefert und dann interessiert sich keiner mehr dafür. Selbst wenn es die Klausur hinterher zurückgibt, interessiert sich keiner mehr dafür. Keiner guckt mehr rein. Man guckt, welche Note habe ich, alles klar, bap, ab in die Tasche damit. Ja, wenn überhaupt. Oder im Müll, ja, genau. Und stattdessen dann so ein alternatives Prüfungsformat, so ein Podcast oder so, kann man sich immer noch mal wieder anhören. Oder kann man auch irgendwo veröffentlichen, wenn man möchte.
Ja, oder irgendwo einreichen.
Ja.
Geht ja auch irgendwie gut.
Ja.
Ja, sehr cool. Was hat dich denn dazu motiviert, ein alternatives Prüfungsformat wie dieses einzusetzen?
Dass ich Klausuren hasse. Ich finde, das ist die Geißel des Lehrerberufs. Fast alles ist toll am Lehrerberuf, aber Klausuren sind einfach wirklich ätzend, weil, wie ich gerade gesagt habe, weil sie einfach nichts bringen. Man spielt ja dieses Spiel, man tanzt da diesen Tanz, jeder macht da diese Klausuren, am Ende hast du nichts davon gelernt und wie man sieht, ist die nächste Klausur wieder genauso schlecht wie die davor. Gleiche Fehler, weil man sich da auch nicht mit auseinandersetzt. Weil da auch niemand stolz drauf sein kann und weil es vor allem auch zu korrigieren keinen Spaß macht. Das wirkt so ein bisschen vielleicht wie Gejammer, aber wenn man da so viel Zeit investiert wie ein Deutschlehrer, eine Deutschlehrerin, Nicht so wie Mathe. Mathe, letztens hat mir ein Mathe-Kollege gesagt, er hat in 10 Minuten 14 Klausuren durchkorrigiert. Ja, da habe ich auch gedacht, na toll. Ja, und ich, gleiche Stundenzahl sozusagen, gleiches Gehalt, sitze wirklich an so Klausuren, dann eine Klausur mindestens eine halbe Stunde, so, ne, wenn es auch etwas höhere Klassenstufen sind. Und man denkt sich, und das Schlimme ist ja auch, dann muss man ja auch jeden Fehler korrigieren und alles so handschriftlich. Und das ist einfach auch da wieder nicht mehr zeitgemäß. So arbeite ich nicht, so arbeite ich nie sonst. Ne? Also dieses, ich bekomme dieses Papier und muss dann da mit einem Rotstift da irgendwelche Zeichen drauf machen. So habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht wirklich gearbeitet. Ne? Also ich kann mit Word arbeiten, ich kann mit dieser Nachverfolgungsfunktion ganz gut irgendwie so Sachen auch Kommentare an den Rand schreiben. Ich arbeite halt gerne am Computer, seit ich 5 bin oder so. Und dieses Klausuren korrigieren ist halt irgendwie so anachronistisch, weil es so wirkt wie aus einer anderen Zeit. So,
ja.
Man muss sich dafür an den Schreibtisch setzen, man muss dafür irgendwie ein Stift in die Hand, das ist alles nicht meins.
Rotstift.
Eher ein Rotstift, das wirkt auch alles so elitär, so von wegen der Deutschlehrer mit dem Rotstift. Und das sieht ja auch so aus hinterher. Dann kriegst du diese Arbeit zurück und alles ist rot am Rand. Ich habe irgendwann mal kurz nach dem Ref überlegt, ob ich mit grün positive Sachen anmerke. Aber weil das halt so eine Menge ist, die man da korrigieren muss, habe ich dann von sofort wieder Abstand genommen, weil ich dachte, nee, ständig den Stift zu wechseln, ist auch irgendwie, das dauert ja dann noch länger alles so.
Toll, dachte ich auch gerade, eigentlich ja schön, aber das schafft man ja gar nicht, weil dann sitzt man fast eine Stunde an so einer Klausur.
Ja, genau. Ja. Und diese Alternativgeschichte jetzt mit diesem Podcast, da kannst du dann immerhin sitzen, hören, oder von mir aus auch stehen, hören, kannst auch zwischendurch unterwegs sein, das hören und sich nebenbei Notizen dazu machen und auch entsprechend die Punkte verteilen. Das habe ich ja gesagt, das ist schon Kriterien geleitet. Also es ist nicht so, die sagen, oh, das war ein schöner Podcast, da machen wir nur 2. Das war ja dann früher immer so, wenn man in der Schule mal was Alternatives gemacht hat. Ich erinnere mich noch an die 7. oder 8. Klasse, da durften wir mal so eine Zeitschriftenseite designen. Und ich dachte, boah, toll, so, ne? So irgendwie mal journalistisch irgendwie was machen. Und dann hat der Lehrer am Ende gesagt, ja gut, habt ihr alle schön gemacht, kriegt jeder eine 2. Nee, wir haben uns voll Mühe gegeben, so, und die da gar nicht. Und also ich hätte jetzt, und, ne, also das war dann gar nicht Kriterien geleitet.
Da haben alle kollektiv eine 2 bekommen.
Alle kollektiv eine 2 bekommen. Sollen wir machen, jeder eine 2? Ja, das waren die frühen Nullerjahre. Oder Ende der 90er vielleicht sogar noch. Ja. Also das mit dem Korrekturaufwand ist schon eine Sache, weshalb ich da auch zu übergegangen bin, das mal zu probieren, so, weil das einfach wesentlich nicht weniger Arbeit, aber angenehmere Arbeit ist, so das zu bewerten und zu korrigieren. Und wenn sie es dann in Gruppen machen, ist es natürlich auch weniger.
Okay. Na geil. Inwiefern spielt denn deine pädagogische Überzeugung eine Rolle? Jetzt kurz überlegen, was
pädagogische Überzeugung ist. Was ist Pädagogik? Moment. Aber meine pädagogische Überzeugung, hat halt so, also damit zu tun, ich habe immer irgendwie versucht, da so Lebensweltbezüge auch im Unterricht herzustellen. Mein Einsprechthema damals im Examen, im Ref, damals, war auch Schule und Lebensweltbezug, wie steht das überhaupt zueinander? So. Und da hatte ich auch so ein Zitat, was mal irgendeine Abiturientin damals noch bei TV Total mal gesagt hatte, von wegen ich kann weder Steuern, Miete, Versicherung, habe ich keine Ahnung von, aber ich kann ein Gedicht interpretieren in 6 Sprachen. So. Und die Frage ist, bringt das eigentlich was fürs Leben? So. Das ist nochmal diese eine Sache, aber man muss halt schon sagen, dass Analysen halt überhaupt nichts bringen fürs Leben und das ist halt auch diese Sache vielleicht der pädagogischen Überzeugung, dass man irgendwie schon glaubwürdig vermitteln muss, dass das, was man da jetzt gerade macht, irgendeinen Sinn hat. So. Dann wird da immer versucht, mit irgendwelchen Handlungssituationen zu arbeiten, vor allem dann in den Prüfungen am Ende. Ihr Betrieb, in dem Sie arbeiten, der hat diese Werbeanzeige gesehen und möchte auch so etwas Ähnliches schalten. Und dann analysieren Sie diese Werbeanzeige und beurteilen Sie sie. So, das hat irgendwo einen fiktiven Lebensweltbezug. Dabei geht das noch, aber mach das mal bei einer Literaturanalyse. Also da ist es auch nicht nötig, weil es nicht möglich ist. So. Mhm. Oder auch Erörterungen. Und so würde man ja später im Leben gar nicht mehr arbeiten. Und deswegen ist halt diese herkömmlichen Klausuren sind halt da nicht sinnstiftend. So. Und der zweite Punkt ist, dass meiner Meinung nach Unterricht auch Spaß machen soll. So. Also, ich weiß nicht, ob man das so laut sagen darf, aber ich finde es eigentlich schön, wenn die SchülerInnen Spaß haben am Unterricht, motiviert daran arbeiten, weil sie Spaß daran haben und nebenbei noch ein bisschen was lernen. Als andersrum, wo man irgendwie lernen und ja, wenn man Glück hat, hat man auch ein bisschen Spaß dabei. So. Und an Klausuren hat niemand Spaß. So. Also die wenigsten. Manche sind da auch so, aber ja, sagen wir mal die wenigsten, fast gar keiner hat Spaß an Klausuren. Alles andere macht schon mehr Spaß. So. Deswegen, das ist schon so auch meine Überzeugung, dass das so sein soll. Und wenn man da gar keinen Sinn drin sieht, dann hat es auch keinen Zweck. So.
Ja, verständlich. Okay. Welche Erwartungen hast du beim alternativen Prüfungsformat?
In Bezug auf, ob das irgendwie in Zukunft durchgesetzt wird oder wie meinst du das?
Mehr so, wenn du dich jetzt entscheidest, ich setze ein alternatives Prüfungsformat ein.
Ja.
Welche Erwartungen gehen so damit einher?
Ach so, also vielleicht für den Prozess dann
selbst. Genau, für den Prozess oder für das, ja.
Was für Erwartungen? Also die Erwartung ist auf jeden Fall, dass sie daran mehr Spaß haben, als an den Klausuren schreiben. Mhm. Ich habe auch da so, vielleicht passt das ganz gut, die Erwartung da rein, dass der Unterricht dann mal so abläuft, wie er laut neuesten didaktischen Überlegungen vielleicht auch sein soll. Nämlich, dass man eben sagt, so, hier ist ein Projekt, daran wird gearbeitet und alles, was dafür nötig ist, das sucht man sich zusammen und der Lehrer ist oder die Lehrerin ist halt entsprechend nur so ein Vermittler und eine Hilfeleistungsperson. So. Also dementsprechend ist so ein alternatives Prüfungsformat also eben das, was so modernen Unterricht eigentlich widerspiegeln kann. So. Stattdessen sind Klausuren ja dementsprechend ja wirklich dieses Teaching to the Test, da kannst du noch wer weiß, wie mit irgendwelchen modernen Medien oder was Unterricht machen. Am Ende ist es dann so, okay, wir brauchen jetzt aber noch mindestens 3 Stunden, um uns auf die Klausur vorzubereiten und dieses nochmal eine Probeklausur zu machen und wer weiß was, was dann gar nicht mehr zu dem Rest der Reihe passt. So, das ist immer so losgelöst aus der didaktischen Idee halt auch. Mhm. Und die Erwartung an eben so ein alternatives Prüfungsformat ist, dass das alles in so einem wir haben da an der Schule immer so das Prinzip der ganzheitlichen Handlung, dass man sich von der ursprünglichen Idee hin durcharbeitet bis hin zum fertigen Ergebnis. Und das ist eben genau das, was dabei passieren soll.
Ja.
Und das hat jetzt auch beim letzten Mal wieder eigentlich funktioniert. Wenn man das dann so auch durchstrukturiert sagt, okay, jetzt sind wir hier an der Stelle und losarbeiten. Und das Schöne war, dass die dann auch immer sofort sehr motiviert gearbeitet haben daran. So. Oft gab es dann tatsächlich, weil die ja Podcasts aufnehmen sollten, so einen richtigen Stau dann an den entsprechenden Materialien, also an den Mikrofonen und so. Ne? Dann wollten die sich die alle ausleihen. Natürlich alle kurz vor knapp. Natürlich. Da war der Stau besonders lang. Aber es zeigt halt auch, okay, wir wollen das jetzt hier durchziehen. So. Und ja. Da irgendwie auch, es zeigt sich auch, dass man dann motiviert ist, da was Vernünftiges abzuliefern. Auch wenn es zum Beispiel so eine Sache ist, wo man vielleicht auch mit seiner eigenen Stimme arbeitet oder irgendwie ein Video erstellt und so. Das hat immer noch mal mehr Motivation am Ende, als dann einfach nur irgendwas hinzuschreiben.
Mhm. Ja, es fordert halt auch irgendwie einfach nochmal neue Kompetenzen, ne?
Ja, das sowieso.
Oder halt auch so von denen selbst
viel. Ja, und das Schöne ist ja auch, das hebt auch mal Kompetenzen hervor, die man in so einer Klausur gar nicht sieht. So.
Mhm.
Es geht halt eben nicht mehr nur darum, dass man Texte schreiben kann, handschriftlich, so in 90 Minuten. Und es gibt halt viel mehr Kompetenzen, die man auch beweisen und zeigen kann. So. Also eine Gruppe oder beziehungsweise eine Schülerin vor allem schreibt ständig Fünfen in Klausuren, weil die sich so schlecht konzentrieren kann, irgendwie so einen Text zu schreiben. Mhm. Aber diese Podcast-Geschichte, wo man so erst im Vorfeld wirklich so ein Skript überlegt, das war eine ganz super solide Leistung. Also wirklich auch gut überlegt und auch analysiert. Die haben irgendwie so ein Videospiel mit Dantes göttlicher Komödie verglichen. So, weil sich das daran orientiert, was so die Level angeht. Und da haben sie immer geguckt im Originaltext bei Dante, wie steht das da? Ne, mit diesen Layern der Hölle da so. Und wie steht das im Original-Dante-Text und wie ist das im Spiel umgesetzt? Und das ist eine total tolle Idee. So, ne? Also, und das war auch eine super Leistung. Ja.
Boah, glaube ich. Das klingt auch voll spannend.
Und auch immer so ein Zitat aus dem Original-Dante-Text, so immer so als Einleitung für das nächste Kapitel und so. Und das war gut gemacht. Ja.
Krass, der Podcast schon allein schon so eine richtige Dramaturgie.
Ja, ja, genau. Und das können die halt, aber in so einer Klausursituation können die das häufig nicht abrufen. So, weil auch das Format das gar nicht hergibt.
Oh, das sei doch sehr abstrakt. Ne? Mhm. Aber es passt zu meiner nächsten Frage. Welche Auswirkungen auf die SchülerInnen hast du erwartet und welche sind eingetreten?
Ich hatte erwartet, dass sie daran mehr Bock haben, darauf Bock haben. Mhm. Und das hat sich auch bestätigt. Also die fragen halt auch immer wieder, ja, können wir wieder sowas machen? So. Und ich sage, ja, ich würde ja gerne, aber ich muss euch auch hier auf normale Prüfungsformate vorbereiten. Sonst stehen sie dann da in der Fachabi-Prüfung und da können sie plötzlich keine Klausur mehr, keinen Podcast mehr aufnehmen, sondern müssen wirklich eine Klausur schreiben. Am liebsten würde ich das immer machen. So. Mhm. Oder halt auch mal, also nicht nur Podcasts, sondern halt auch andere Formate mal ausprobieren. Ja. Ja. Aber die meiste Zeit muss man dann halt doch mit den herkömmlichen Sachen agieren.
Ja.
Wir haben ja auch immer als alternatives Prüfungsformat auch in der 12 immer gehabt, den Praktikumsbericht zu schreiben.
Mhm.
Lockt aber auch keine Katze hinterm Ofen hervor. Ne? Das macht auch gar keinen Bock. Ist ein bisschen was anderes, weil man da wenigstens nicht handschriftlich korrigieren muss, sondern es am Computer machen kann.
Wow.
Aber das hat sich halt so ein bisschen erledigt, seit es ChatGPT gibt, weil diese ganzen Praktikumsberichte werden halt mittlerweile nur noch von der KI geschrieben.
Mhm.
Und dann stehst du da und dann hast du immer den gleichen Wisch. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, dafür das nicht mehr zu machen. Naja, mal gucken. Das könnte man vielleicht auch nochmal ändern. Da sind wir gerade so im Prozess drin. Vielleicht könnte man aus dem statt des Praktikumsberichts da auch irgendwie so eine Audio- oder Videogeschichte machen. Dass man da so ein Gespräch führt über das Praktikum oder dass man eine kurze Präsentation macht zum Praktikum oder so.
Oder so ein Einblicksreel.
Ja, genau, sowas, so ein Einblicksreel. Wenn man, das sind alles Möglichkeiten und das ist auch Arbeit, also sowas vernünftig zu machen. Und das wird irgendwie noch nicht so richtig gesehen, habe ich das Gefühl, so von Prüfungsämtern und so. Da wird immer gesagt, ja, das kann man ja alles mal machen, steht auch in Lehrplänen überall drin, Podcasts, Reels und sowas erstellen. Aber wenn es dann hinterher auf die Note ankommt, dann bitte aber einen Text handschriftlich schreiben.
Das ist auch so richtig festgelegt, ne?
Ja, also. Es steht zwar so drin, man kann das mal einmal austauschen. Ich glaube, es ist bei uns oder auch offiziell, dass man einmal im Jahr eine Klausur ersetzen darf durch eine der anders geartete Prüfungsleistung.
Also ein ganzes Schuljahr.
Mhm.
Okay. Das wäre ja noch irgendwie cool.
Ja. Ich wäre lieber dafür, dass man das andersrum macht, dass man nur alternative Geschichten macht und einmal im Jahr vielleicht nochmal so aus historischem Interesse eine Klausur schreibt.
Ich finde das Framing aus historischem Interesse auch ganz gut.
So war das früher.
Ja, guck mal, so habe ich.
So haben wir das noch gemacht, ja.
Okay, also willst du schon sagen, so deine Erwartungen, die du hattest, haben sich im Endeffekt auch erfüllt.
Ja, also genau auf die Ergebnisse auch.
Mhm.
Und es zeigt sich auch, dass alle dadurch ein Stück besser geworden sind. Was aber nicht heißt, dass alle nur sehr gute Leistungen abgeliefert haben. Das heißt, man konnte da auch durchaus eine Leistungsbewertung vornehmen. Nicht so wie mein alter Deutschlehrer, der einfach eine 2 gegeben hat. Sondern wenn man das eben kriteriengeleitet macht, hat man gesehen, dass da auch Unterschiede sind in der Qualität.
Mhm. Ja, spielt ja auch irgendwie viel mit rein. So haben sie das drumherum irgendwie mit abgegeben? Haben sie das so und so studiert?
Ist erkennbar, dass mehrere Quellen verwendet wurden und so.
Ja, cool.
Ja.
Okay, dann jetzt so auf dich persönlich bezogen. Wie sicher hast du dich dabei gefühlt, dieses alternative Prüfungsformat einzusetzen?
Naja, so so mittel. Also einerseits fühlte ich mich da recht sicher, weil es in irgendeinem Lehrplan so drinsteht, dass man das machen darf. Mhm. Andererseits natürlich auch das von wegen, dass es in Gruppen geschieht. Das glaube ich, ist, glaube ich, nicht erlaubt, so, oder beziehungsweise, warte mal, wir lassen mal kurz hin.
Ja, laute Straße.
Und mal, es geht direkt hier um die Ecke.
Ja.
Ich muss sowieso erstmal diesen.
Ja, die sind sehr chewy.
Blockenzieher.
Die haben wir in England entdeckt.
Mhm. Oh, das, okay, die englischen Dinger sind immer. Ja, ich dachte gerade, oh, komm, ich pfeife mal schnell einen rein.
Ja, ja, sorry.
Man kommt in die Outtake.
Oh, ja. Dann wird alles transkribiert.
Und da denkt sich die Transkriptions-KI dann auch, was nichts passiert. Warte, geht's auf weiter?
Alles gut, hast du Zeit.
So, was war die Frage?
Wie sicher du dich sehr so sicher, dabei genau. gefühlt hast.
Ja, also einerseits, dass es irgendwo, ich hatte das gesehen, dass das irgendwo drinsteht, in unserem Leistungskonzept der Schule. Also dachte ich, ich kann das auch mal machen. So, und dann habe ich halt, also als ich vor allem das erste Mal durchgeführt habe, halt noch gedacht, oh, ob das dann so passende Ergebnisse liefert und so. Aber andererseits habe ich dann auch wiederum gedacht, naja, was soll mir denn passieren? Also ich kann das ruhig mal probieren. Und weil ich ja auch weiß, dass unsere Schulleiterin, die betont das auch immer wieder, dass sie sowas, dass sie dahinter steht, dass man sowas mal neu ausprobiert. Und dann habe ich gedacht, ach komm, dann bin ich eigentlich auf der sicheren Seite und probiere es. Und selbst wenn es scheitert, ja gut, dann ist es halt mal gescheitert. So. Oder wenn das irgendwer von weiter oben mitbekommt und sagt, ja, so bitte nicht machen, dann denke ich mir, okay, dann mache ich es halt demnächst anders oder so, aber man muss das halt einfach mal ausprobieren. So. Und dementsprechend bin ich da eigentlich schon relativ sicher, was das angeht. So. Ich frage mich halt wirklich, wer würde denn wirklich ernsthaft dahin gehen und das kritisieren, das zu tun? Weil es halt wirklich eine neue Herangehensweise an das Fach ist und das kann man ja eigentlich jetzt nicht unterbinden wollen. So. Mhm. Also vor allem, wenn es dann, wenn es immer mehr auch dahin geht, es wird ja gerade auch überlegt, welche weiteren Abituraufgabenmöglichkeiten gibt es und so.
Stimmt, da ist ja so die Rede von diesem fünften Abitur, Fach, ne?
Genau,
ja.
Das soll dann ja auch eine Präsentation sein und so. Und
ich dachte, das soll ja auch so wie so ein Projekt sein.
Ja, oder sowas, ja. Genau, so ein Projekt. Oder die Präsentation eines durchgeführten Projektes oder irgendwie sowas und da muss das auch hingehen. Also ne, wenn wir uns irgendwie mit Handlungsorientierung auseinandersetzen, dann muss das da hingehen, dass die Prüfungsleistung auch in so eine Richtung geht und eben nicht so losgelöst von dem ganzen Rest ist.
Mhm, voll. Ja. Okay, wenn wir dann so Schule sprechen, welche Kompetenzen oder Erfahrungen haben dir denn dabei geholfen?
Ich habe mich bewusst schon für dieses Podcast-Ding entschieden, weil ich da recht ein bisschen Ahnung von habe. Ich habe irgendwie selber vor 6 Jahren einen Podcast gestartet, einen eigenen, und dementsprechend weiß ich, wie man das so macht. Wir machen da jede Woche eine Folge, dementsprechend weiß ich auch, wie man so schneidet und habe dann auch das gezeigt, wie das so geht. Und das Gute ist, dass wir halt auch relativ gute Software und eben auch Equipment an der Schule haben. Ich habe das dann auch angeleiert, dass wir da so ein bisschen was bestellen, und das ist halt auch schön, weil dann konnte man so ein bisschen das wie beim Super Toy Club sich einmal beim Music Store da einmal bedienen. So, wir brauchen übrigens dieses Mikrofon und wir brauchen dieses Mischpult und wir brauchen das und dieses gute Kabel, das hätte ich dann auch noch gerne. Und das war dann schön, und dann habe ich auch so halt Sachen zusammengesucht, die relativ intuitiv zu bedienen sind, und davon konnte ich so ein bisschen zehren, eben auch so von der, wie nennt man das, Methoden- oder Medienkompetenz oder so, dass ich halt weiß, wie das geht. Und ansonsten halt, was so die Skriptung von so einem Podcast angeht, einerseits auch aus der persönlichen Erfahrung, aber eben auch aus so Uni-Erfahrung halt auch noch, ne? Weil so eine Arbeit zu schreiben, so eine Uni-Arbeit, ist ja auch ähnlich. Man sucht sich Quellen zusammen und schreibt dann ein Skript oder einen Text so zusammen. So. Und ja, Das geht dann halt in diese Richtung, ja.
Ja, ist ja bei den GestalterInnen auch gar nicht so abwegig. Mhm. So, ja, wusste ich jetzt zum Beispiel ja bei Design auch, dass da vorher irgendwie ganz klar geskriptet ist, wie drehen wir diesen Film.
Genau, so, richtig, ja. Ich hatte auch irgendwann mal, 2018, glaube ich, war das, da habe ich auch am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten mit einer Klasse teilgenommen, auch mit so einer Gestalterklasse. Mhm. Und da haben wir einen Film über die Hexenverfolgung in Recklinghausen gedreht. Und das war ganz spannend. Und weil die ja auch so mit Film und so sich auseinandersetzen und weil ich da auch so ein bisschen zumindest Interesse dran habe, Ahnung möchte ich nicht sagen, aber so ein bisschen zumindest, haben wir dann da eben einen Film zugedreht. So wie so eine Doku halt, so von Terra X, so mit Offsprecher und mit Interviewpartnern, die wir eingeladen hatten und mit Schauspielszenen und allem Möglichen. Und ja, sowas würde ich halt auch gerne nochmal wieder machen, aber das war halt echt viel Arbeit.
Boah, glaube ich.
Ja, das war super viel Arbeit, vor allem, weil ich die Klasse eigentlich nur eine Stunde in Politik hatte und dann gesagt habe, so, wir machen das jetzt übrigens. Aber ja, das war auch eine schöne Geschichte. Ja.
Ja.
Aber einen Landespreis gewonnen.
Ah, geil. Ja, das klingt auch richtig toll.
Ja.
So zurück zu diesem Podcast. Wie oft, wie lange machst du das schon in der Klasse? Wie viele Jahre? Oder Schuljahre?
Ich habe das begonnen mit der Klasse, die jetzt Fachabi macht. Das heißt, seit in der 12 habe ich dann, also noch gar nicht so lange. Das war jetzt erst die zweite Rutsche.
Ach so.
Ja,
ja. Ja, cool.
Ja, okay. Genau. Letztes Jahr habe ich das begonnen und dieses Jahr war jetzt die zweite.
Ja. Ja. Cool.
Ja. Okay. Ich würde das aber weitermachen. Also ich werde auch nochmal, vielleicht nochmal überlegen, ob man das in einem anderen Jahrgang macht, weil man in der 11 dann irgendwie doch ein bisschen mehr Zeit dafür hat, vielleicht. Andererseits würde das wieder dem widersprechen, was ich meine, dass man das auch wirklich als echte Prüfungsleistung etabliert. So, wenn man dann sagt, ja, ich mache das mal in der 11, da ist das nicht so wichtig, so was die da lernen. Das wirkt dann schon wieder eher so wie, ich nehme dann selber dieses Format nicht so ernst. Ich würde das schon wirklich gerne als echten Ersatz für diesen Aufgabentyp 4 nehmen. Materialgestütztes Schreiben, weil es halt irgendwie so sinnvoll ist.
Vor allem in der 12, ne?
Ja. Weil so, finde ich, ist dann dieses materialgestützte Schreiben zu Ende gedacht. So. Mhm. Ne? Also, weil man dann daraus halt noch was Vernünftiges macht, produziert.
Okay. Ja. Ja. Welche Unsicherheiten haben dich dann so begleitet?
Man weiß halt nicht. Also, man kann halt nicht darauf zurückgreifen, was die so in ihrer Sek 1-Erfahrungen gelernt haben, weil die sicherlich, das ist ja am Berufskolleg eh schwierig, weil die ja kommen von überall her, aber da hat man das sicher, manche haben es vielleicht schon mal gemacht in der Klasse, manche noch nicht, so. Klausuren hat auf jeden Fall jeder schon geschrieben. Da setzt man sich immer in so ein gemachtes Bett, dass man sagt, okay, ja, Klausur übrigens, ne, hier, da, drei Aufgaben, ihr kennt das ja, los geht's. Das ist halt schon die Sache, wenn dann da jemand sitzt und noch nie irgendwie mal ein Skript geschrieben hat oder in ein Mikrofon gesprochen hat, dann ist halt auch schon die Sache, traut man sich das zu? Hat man da überhaupt Bock drauf? Gut, aber Bock hat man auch nicht auf die Klausuren. Also das ist so ein bisschen die Unsicherheit dabei gewesen. Aber da wächst man ja auch hinein. Ja. Ja.
Ja. Okay, was bedeutet es denn so persönlich für dich, ein alternatives Prüfungsformat einzusetzen?
Für mich persönlich, den Lehrerjob noch bis zur Rente durchzustehen. Dass man einfach merkt, dass das da kein Stillstand ist, sondern dass sich das entwickelt und dass auch Deutschunterricht irgendwie Spaß machen kann. So, das ist für mich persönlich halt auch irgendwie wichtig. So. Dass es nicht immer ist, ja, Deutschunterricht, ja, Deutschunterricht, ja, die Stilmittel, was war nochmal eine Metapher? Sondern, dass man halt auch Deutschunterricht ansieht als ein Fach, was in Ordnung ist und was auch interessante Dinge ermöglicht, um auch vielleicht später zu zeigen, ach so, das, was ich im Deutschunterricht da mal gemacht habe, das ist ja total sinnvoll gewesen. So. Und wenn das irgendwer mir mal später sagen würde, so, das wäre schon cool. So, ne? Also, und das kriegst du nicht, wenn du eine Klausur geschrieben hast. So. Aber die werden sich bestimmt daran erinnern, nochmal, ach ja, damals da beim Watzke in Deutsch, da haben wir ja diesen Podcast aufgenommen. So. Vielleicht sitzen die in der Uni und sagen, ach ja, so was haben wir schon mal gemacht. Ne? Und das ist ja cool. So. Und ja, das wäre schon gut, wenn man da sich positiv dran zurückerinnert.
Okay, du hast ja gerade so ein bisschen schon angeschnitten, bis zur Rente. Gab es auch äußere Gründe, zum Beispiel Vorgaben, Erwartungen, Druck?
Wofür?
Ein Format einzusetzen.
Nö, eigentlich nicht. Mhm. Also einfach einem die persönliche Motivation, da mal was zu ändern. So. Also die Vorgaben sind ja eher das Gegenteil. Die Vorgaben sind ja einfach, mach alles so, alles soll so bleiben, wie es ist. So, stattdessen da mal ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Das war so meine persönliche Motivation dabei.
Okay, also würdest du sagen, du nutzt es eher aus Überzeugung oder aus Notwendigkeit?
Aus Überzeugung, ja. Eben Notwendigkeit ist ja genau das Gegenteil eigentlich. Das ist eben nicht notwendig. So. Und wenn man es sich anschaut, dann, also dadurch ist denen halt auch ein Prüfungsklausurformat nicht geübt worden. Das heißt, das kann ich dann jetzt auch in der Abschlussklausur nicht anwenden. Ne? Dafür müsste ich es halt nochmal einmal richtig üben. Also richtig in Anführungszeichen, so wie das halt da vorgesehen ist. Das heißt, nächstes Jahr, wenn ich dann die FAR-Prüfung erstelle, kann ich nicht diesen Aufgabentyp 4 nehmen, was ich eh nicht vorhabe, aber die Erfahrung, diese Art von Prüfung zu schreiben, haben sie jetzt halt nicht. Ne? Genau.
Die FAR-Klausur oder ja, Abschlussklausuren werden auch intern an der Schule selbst gemacht.
Genau, ja, die werden halt selbst gemacht und da deswegen ist das halt auch für Abiturbereich schwierig, weil da kommen ja die Klausuren zentral. Auch da darf man auswählen, aber dann dadurch würde dann auch ein Prüfungs- oder ein Aufgabentyp wegfahren.
Mhm. Ja, ja. Ach, stimmt, ja, fürs Abi dann halt natürlich leider ein bisschen schwierig umzusetzen. Ne?
Ja, ja. Was schade ist. So.
Voll.
Aber so ist es halt immer.
Ja. Na gut. Wie hat dein Umfeld und dein Kollegium so reagiert, dass du eins eingesetzt oder eingesetzt hast?
Ja, positiv. Also eine Kollegin hat das letztes Jahr auch mit mir mitgemacht. Also die hat das auch durchgeführt, dachte. Und wie gesagt, das kommt ja auch, die Ursprungsidee kam noch von einer anderen Kollegin, die das Jahr davor gemacht hatte. Die sind da alle so ganz positiv darauf eingestellt. Wobei, weiß ich gar nicht. Also ich denke schon, dass es auch manche gibt, die sagen, ja, warum macht der Batzke denn da jetzt sowas Komisches? So, also der soll mal vernünftigen Unterricht machen. So. Manche waren auch ein bisschen genervt davon, dass jede zweite Pause da irgendwelche SchülerInnen standen, um diese Mikrofone auszuleihen. Aber das ist ja irgendwas Systemisches, da könnte man ja mal ein Studio einrichten. Das hatte ich ja auch mal vorgehabt, aber egal. Das ist noch eine andere Geschichte. Ich wollte das eigentlich alles fest installieren in einem Raum. Da waren dann andere dagegen. So.
Okay.
So, aber so ist das jetzt immer so eine mobile Variante, die man sich halt ausleihen muss. Ja. Aber das ansonsten ist unser Kollegium ja sehr jung und sehr motiviert so noch. Und dass man da sowas auch positiv aussieht. Nimmt.
Ja, ich hatte sowieso mal das Gefühl, dass die Schule an sich sehr modern unterwegs ist.
Ja.
Also,
ja. Man ist da halt auch da eher unsicher, ob man das darf. Ne? Also wenn ich dann sage, ja, ich mache übrigens da diese Podcast-Geschichte in der 12. Ah, echt? Darfst du das denn? So, ich mach das jetzt mal. So, ich mache das jetzt so lange, bis irgendwer sagt, ich darf das nicht.
Ja, stimmt. Kommt wahrscheinlich ja auch wirklich viel so auch aus dem Studium und der eigenen Schulzeit. Also ich hatte das vorgestern in einem Seminar in Deutsch. Da machen wir gerade viel zu, also wir machen Weimarer Republik anhand von Babylon Berlin und halt noch mehr anderen Texten.
Cool.
Und da gucken wir ja die ganze Zeit eine Serie. Und ich finde das richtig geil, weil ich ja sowieso sehr so auf dieser Schiene Film, Animation und so bin. Und mir dachte so, ja geil, das kann ich später richtig gut in der Schule mit einbringen, dass wir halt, weiß ich nicht, Literatur halt auch schauen und nicht nur lesen.
Ja.
Und dann kam aber auch von einigen die Frage so, ja, aber können wir denn halt auch mal irgendwie Literatur, Bücher, Empfehlungen lesen, weil das ist ja das, was wir dann im Unterricht machen. Und ich dachte mir kurz so, sag ich das oder behalte ich es für mich, dass wir das da eigentlich auch machen müssen.
Aber dass wir das da eigentlich auch machen müssen und sollten, ja.
Mhm.
Ja.
Ja, also es war für die gar nicht so greifbar, dass man ja auch Serien und Filme einfach behandeln kann.
Ja, zeigt sich ja immer mehr auch im Studium, dass man da immer mehr darauf zurückgreift. Oder eben auch, wie ich sagte, Videospiele als Literatur auch begreift.
Oh, ja, auch geil. Ja,
also auch das. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn es dann irgendwie USK 18 ist oder so. Aber ansonsten, es gibt so viele, auch im Indie-Bereich, tolle Spiele, die eben auch literarisch sehr anspruchsvoll sind und wo man sich schön dran abarbeiten kann.
Ja.
Was dann auch wieder zeigt, dass wenn man da in diesen Beruf rein will, man auch ein bisschen Kompetenz in Literaturanalyse mitbringen muss. Ne? Mhm. Und das zeigt sich dadurch eben auch. So.
Voll. Ja. Kommen wir zu meinem nächsten Punkt, äußere Faktoren. Welche strukturellen Bedingungen fördern oder erschweren denn den Einsatz von alternativen Prüfungsformaten?
Ja, also ein paar Sachen haben wir ja schon angesprochen, von wegen die am Ende stehende Prüfung, die halt immer noch klassisch ist.
Ja.
Dann kommen natürlich auch dazu so die Klassenstrukturen. Also so in der 5. Klasse Gymnasium mit 33 SUS ist das halt schwierig zu machen. Ne? Es müssen schon wesentlich weniger sein. Ich hatte jetzt das Glück, dass in einer Klasse halt nur noch 12 Leute waren. Die wurden dann jetzt neu zusammengelegt, egal. Aber auch da, jetzt das nochmal zu machen mit den jetzt 25 Leuten, ist schwierig. So, weil erstens habe ich nicht so viel Equipment. Und zweitens, dann müsste man halt wesentlich größere Gruppen machen, was dann auch wieder schwierig ist mit der Benotung dann irgendwann. Wenn es dann irgendwie 4er, 5er Gruppen werden, dann ist halt irgendwann ein Team, toll, ein anderer macht's, dass dann irgendwer die Hauptarbeit macht und alle anderen streichen die Note ein. Bei 3 Leuten kannst du das noch irgendwie ganz klar voneinander abgrenzen oder eben auch irgendwie in so einem Dokument nachweisen, wer wie viel gearbeitet hat. Genau. Ja, und eben auch eben diese Benotungsfrage. Das ist auch so ein bisschen was, was da mit reinspielt. Ich gehe manchmal auch hin und sage, okay, ihr kriegt jetzt hier als Gruppe, also wenn es dann 3 Leute sind, ihr kriegt jetzt dafür 3, also 8 Punkte, mal die Gruppenmitglieder sind dann also 3 mal 18, 24 und diese 24 Punkte könnt ihr wieder untereinander aufteilen. So, ne, wenn dann einer ganz viel mehr gemacht hat, dann kriegt er halt vielleicht 9 oder 10 Punkte und jemand anders, der nicht so viel mitgearbeitet hat, kriegt dann halt vielleicht nur 7. So, ne, also dann der 3 minus. Also wenn das nicht zu weit voneinander. Also im Kernseminar haben wir das damals mal angesprochen, dass das auch möglich ist, hat unser Kernseminarleiter gesagt. Ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man dann die Notenvergabe in die Hände der SUS selber legt.
Mhm.
Und wenn die Klassen Struktur oder die Gruppendynamik nicht so gut ist, dass sich dann auch Leute da sehr bevorteilen.
Mhm.
Aber gehört auch dazu, ne, dass man irgendwie auch dadurch merkt, dass in der Gruppe jeder was machen muss. So.
Cool. Aber ja. Finde ich eigentlich spannend, das so in die Bewertung noch mit einzubeziehen. Also, ja. Aber ich denke mal, so Gruppendynamik in der Klasse hat man ja schon auch so ein bisschen im Blick.
Ja, genau. Das aber manchmal muss man halt irgendwie dann doch vielleicht Leute zusammenlegen, die nicht so gut miteinander können oder so und dann gibt es da Streit.
Ja, stimmt.
Aber sozusagen ganz zum Anfang, das ist ja. Benotung ist ja bei Deutscharbeiten sowieso immer schwierig. Mhm. So, wenn es ein Erwartungshorizont ist mit irgendwelchen Punkten, die man vergibt für eine vernünftige Analyse oder vernünftige Interpretation des Gedichts, was sind denn 10 Punkte? Was sind denn 11 Punkte? Was sind denn 9? Mhm. Ja, wie kann ich das genauso voneinander abgrenzen, was dann da in diesen 3 Sätzen geschrieben wurde? So, ob das jetzt 10, 11, 9 oder 4 Punkte ist. Da ist ja auch immer so ein bisschen Ermessensspielraum.
Ja, voll.
Ja.
Ja.
Also meistens, wenn die dann diese Möglichkeit haben, mit diesen gegenseitig die Punkte nochmal verteilen, sagen sie sowieso, nee, wir kriegen alle die gleichen Punkte, wir haben alle gleich viel gearbeitet, machen das dann so solidarisch.
So, gut.
Ja.
Gemeinschaft.
Ja, ja, genau.
Wie spielt da so Lehrplan, KMK oder auch so, Prüfungsordnung hatten wir ja jetzt schon, aber so, ja, einfach so Lehrplan und die KMK mit rein?
In den ganzen Lehrplänen steht ständig drin, die SUS sollen sich auch mit Hilfe von Podcasts oder so da irgendwie produzieren oder irgendwie sowas. Das steht ständig drin in irgendwelchen Themen. So. Aber es ist halt nicht möglich, das nebenbei noch zu machen. Ne? Also man kann ja nicht sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie einen Podcast zu irgendwie Gedichten, aber am Ende steht immer noch eine Klausur. So, weil das halt dann doch so viel Arbeit ist, dass das nicht einhergeht, so wieder. Vor allem, wenn man so wie im FAR in Deutsch nur 2 Stunden pro Woche hat. So, dann ist halt wirklich so, ja, okay, dann hier, zack, Einstieg,
Inhalt, wie geht nochmal das mit den Stilmitteln und Probeklausur und Klausur. So, tak, 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 dann ist die Reihe wieder durch. Wenn man da wirklich irgendwas Projektmäßiges machen will, so wie es auch in den Lehrplänen steht, muss das auch die Prüfungsleistung sein, finde ich.
Ja. Ja, es klingt immer so, als müsste das so mitschwimmen.
Ne? Ja, genau. Aber wie soll das möglich sein, zeitlich? Ich meine, im LK kann man sowas bestimmt dann auch nebenbei noch machen. Aber wer hat schon Deutsch LK? Also.
Ich hatte tatsächlich auch kein Deutsch LK.
Nee, nicht.
Ich hatte es als drittes Fach.
Ich hatte Deutsch LK, aber ich war auch im Gymnasium nicht am Berufskolleg. Im Berufskolleg gibt es eben kein Deutsch LK, zumindest bei uns nicht.
Nee, das stimmt. Ich hatte dafür dann Englisch.
Ja.
Das war dann mein LK.
Ja.
Ja. Welche Rolle spielen denn so Zeitaufwand, Organisation, Ausstattung, auch so das Vorzubereiten jetzt im Vergleich zu einer Klausur auch?
Also die Vorbereitung ist relativ überschaubar, dadurch, dass das jetzt, dass ich das jetzt halt einmal sehr systematisch ganz gemacht habe, auch mit mit der Punkteverteilung und der Überlegung, wie so die Struktur der Reihe abläuft. Aber es ist natürlich zeitlich schwierig in so einer Unterrichtsstunde, dass dann irgendwas dabei herumkommt auch. Weil am Anfang ist man halt relativ lange noch dabei zu recherchieren und zu skripten. Und irgendwann am Ende knubbelt sich halt dieser Aufnahmeprozess. So. Und eigentlich müsste dann einfach jeder auch die Möglichkeit haben, was aufzunehmen. Was aber auch der Fall ist. Also wenn man mal ehrlich ist, man kann auch mit dem Handy sowas aufnehmen. Ne? Genau. Ja, also da gehört aber auch selber dazu, dass man sich vielleicht da so seine Zeit eben selbst einteilen lernt. So. Für die Lehrperson ist das dann in der Zeit eine ganz schöne Geschichte, weil man dann die einzelnen Unterrichtsstunden gar nicht mehr so akribisch vorbereiten muss, so nach Einstieg, Erarbeitungsphase, Auswertung, Sicherung, sondern dass man sagt, so, ihr wisst, was zu tun ist, los geht's. So findet dann ja auch meistens dann so 3-4 Stunden finden dann genauso statt.
Sehr freies Arbeiten.
Ne? Sehr freies Arbeiten und so soll es ja auch irgendwie sein. Und das entlastet natürlich dann in der Mitte auch die Lehrperson. So. Die Korrektur am Ende dauert, würde ich sagen, sogar fast länger, als wenn man so eine Klausur liest, ist aber wesentlich angenehmer. So.
Spannender wahrscheinlich.
Spannender, ja. Genau. Und man muss es halt nicht irgendwie so am Schreibtisch sitzend machen. So.
Stimmt, man kann sich auch in die Natur setzen.
Man kann sich in die Natur setzen, man kann das auch während der Fahrt zur Arbeit im Zug sich anhören und dann dazu seine Notizen eben ein bisschen aufschreiben. Das ist halt bei einer Klausur auch schwierig. In der Bahn da irgendwie noch mit den Zetteln da so rumzuhantieren, das muss ich immer wieder auch tun, weil eben so viele Klausuren anfallen und man die wegkorrigiert kriegen muss. Aber man kann die Zeit eben besser einteilen. So, ja.
Glaube ich. Aber so, um mal auf dieses Knubbeln am Ende anzuspielen, das ist so der ganz klassische Verlauf in einem Designstudium. Ja, am Ende vom Semester drehen alle durch, schlafen nicht mehr, bestellen sich nur noch Essen in die FH und sind da bis 4 Uhr nachts.
Ja, genau.
So. Also, ja, und am Anfang ist alles entspannt.
Alles entspannt, ja. Das ist so, ja. Dementsprechend ist das ja auch eine gute Vorbereitung schon auf das Studium hinterher.
Ja. Also irgendwann hat man es raus, manche nicht. Aber ja, deshalb finde ich irgendwie auch witzig. So, es bahnt sich früh an, es zieht sich lange durch.
Ja.
Ja. Ja, unter welchen Bedingungen würdest du denn so alternative Prüfungsformate mehr einsetzen?
Unter welchen Bedingungen? Ja, unter den. Ich würde das wesentlich häufiger einsetzen, wenn am Ende keine Abschlussklausur besteht, sondern wenn also am Ende keine Abschlussprüfung besteht. Also eigentlich in der Berufsschule, also in der Anlage A, könnte man das viel häufiger einsetzen. Ne? Also zumindest in Deutsch zum Beispiel, weil das ist dann nicht prüfungsrelevant. Da in der Gesellenprüfung am Ende gibt es kein Deutsch, glaube ich. Und selbst wenn ist das so billig, dass man das nicht wer weiß wie vorbereiten muss. Und da könnte man das zum Beispiel viel häufiger machen. Oder auch wir haben auch die Fachschule für Technik. Das ist Abendschule für Erwachsene. So. Auch die könnten davon profitieren, als sich da so starre in die westfälische Reihe zu setzen und zu sagen, so, wir machen jetzt hier Deutschunterricht mit Aufzeigen und Metaphern an die Tafel schreiben. Da könnte man das auf jeden Fall sehr gut einbringen. Ja. Aber auch das geht so ein bisschen zuwider, was ich eigentlich will, dass das eben sich durchsetzt, auch als normales Prüfungs-, als normale Prüfungsleistung. Ne? Also, dass man eben nicht nur hingeht und sagt, ja, das können wir überall machen, wo Deutsch nicht so wichtig ist, sondern dass man eben auch hingeht und sagt, genau da, wo Deutsch wichtig ist, da müssen wir das reinbringen, damit der Deutschunterricht irgendwie noch glaubhaft bleibt. Mhm. So.
Quasi die Wertigkeit soll da ja auch erhalten bleiben. Ne?
Ja.
Oder dass es überhaupt als gleichwertig angesehen wird.
Ja. Ja, oder als irgendwie sinnvoll. Wir als Allgemeinbildner am Berufskolleg haben ja auch immer so ein bisschen den schweren Stand, dass die berufsbezogenen Leute immer ein bisschen auf uns herabschauen und sagen, ja, komm, die Allgemeinbildner, die lass die da mal wieder ihre Texte da lesen. Ja, aber wir müssen doch jetzt mal unsere Sachen designen oder wir müssen da jetzt unsere Maschinen bauen oder unseren Holzsägen oder was auch immer. Und ihr mit euren Gedichten da. Also ein bisschen übertrieben, aber so wird es, ich glaube, so ist das durchaus. Hm. Werden wir da durchaus ab und zu gesehen. So.
Ah, krass. Ja. Spannend.
Und vielleicht ist auch eine bessere Verknüpfung eben von den verschiedenen Fächern dadurch möglich. So. Also eine Klausur kannst du nicht mit einem anderen berufsbezogenen Fach verknüpfen, aber irgendwie so ein Projekt, wo dann irgendwas geschrieben wird, was aus dem Deutschunterricht kommt oder angesprochen wird, also was aus dem Deutschunterricht kommt und irgendwie ein Video oder was weiß ich, das kann man schon miteinander verknüpfen dann. Dann müssen die irgendwas bauen und machen daraus einen Vlog oder so, keine Ahnung. Ja, und auch sowas muss ja geskriptet und dramaturgisch aufgearbeitet werden. Und das, dafür wäre dann der Deutschunterricht nötig.
Ja.
Vielleicht.
Okay. Ich habe kurz vor Abschluss noch eine kleine Fallvignette.
Was?
Eine Fallvignette. Also kannst du es nicht. Das ist, also ja, was jetzt? Also nicht. Das ist, ich glaube, das hieß damals anders. Ist quasi einfach nur so hypothetisch. Also stell dir vor, die KMK würde jetzt beschließen, dass ab dem Schuljahr 2027 fachübergreifend alternative Prüfungsformate durchgeführt werden können.
Ja.
Lehrkräfte sind dadurch frei in der Form der Prüfung. Würdest du das in Anspruch nehmen und wenn ja, wie?
Was glaubst du? Ja. Nee, würde ich voll machen, auf jeden Fall. Also ich würde das versuchen, dann wirklich in jedem Themenbereich irgendwie einzubringen. Also ganz ehrlich, ich will einfach weg von diesen Klausuren. Ich hatte einen persönlichen Kreuzzug mittlerweile. Das würde natürlich bedeuten, dass man dann alles umstellen muss. Also diese ganzen Unterrichtsvorhaben, die man so hat, die müssen dann neu organisiert werden und die ganzen Klausuren, die man sich so in den Jahren überlegt hat, die werden dann hinfällig. Aber es wäre schon sinnvoll.
Das wird wahrscheinlich auch deinen Alltag ordentlich verändern, oder?
Ja, genau. Den Lehralltag, den Vorbereitungsalltag und vor allem auch den Korrekturalltag. Ja.
Glaube ich. Okay, ja dann kommen wir zu meiner allerletzten Frage. Gibt es noch etwas, was du in diesem Zusammenhang für wichtig hältst? Was ich vielleicht nicht erfragt habe oder was nicht kam?
Wir haben so viel über so viel gesprochen. Ja, wichtig ist einfach, dass das, ja, da haben wir aber auch gesprochen, dass das irgendwie systemisch akzeptiert wird und durchgesetzt wird, dass solche alternativen Prüfungsformate sich entwickeln. Ja.
Ja.
Ja. Dass man eben wegkommt von diesem, ja, wenn du Zeit hast, kannst du das noch machen. Das ist vielleicht ganz cool, da kannst du das so als Nebenprojekt noch machen. Mhm. Nee, das müsst mit als Kernpunkt rein in den Unterricht. So.
Ja.
Ja. Ja. Weg mit Klausuren.
Ja. Ja, cool. Ja. Danke. Dann bin ich auch schon durch mit meinem Fragebogen.
Ja, gut.
Ja. Aber ich fand gerade irgendwie interessant, als du meintest, das jetzt nachgefragt. Ich finde es auch ein bisschen schwierig, also ich werde ja meinen Ref auch da durchlaufen am BK und ich frage mich schon so ein bisschen, wie soll ich im Deutschunterricht ständig so einen Bezug zum Beruf herstellen?
Ja.
Weil wenn ich mit denen ein literarisches Werk lese, dann will ich mich natürlich auch mit diesem Werk auseinandersetzen und mit deren Identitätsbildung und nicht mit, weiß ich nicht. Und wie bezieht sich das jetzt auf euch als DesignerInnen?
Das finde ich auch immer so gekünstelt, dann immer in den Prüfungs- Vorschlägen dann, wenn man sich irgendwie überlegen muss, wie diese Erörterung dann jetzt auf den Beruf passt und so. Mhm. Ein Text kann auch einfach mal für sich selbst stehen oder auch für, oder für die persönliche Entwicklung des Menschen und nicht nur auf den Beruf. Mhm. Ja. Und das ist das, was am Berufskolleg eben nervt. Ne? Mhm. Das ist am Gymnasium halt anders.
Ja.
Da nimmt man das einfach so als
gegeben.
Als gegeben für sich. Mhm. Das steht schon für sich. So.
Ja. Also ich bin ja jetzt das Halbjahr dabei gewesen, wo es ja viel so um materiell gestütztes Schreiben und was war denn nochmal vorher? Halt so nicht Literatur, sondern eher so Sprache ja der Fokus ist.
Mhm, da war Sprache.
Und da ist es, glaube ich, auch so ein bisschen einfacher, aber bei Literatur, also
ja.
Da weiß ich auch noch gar nicht, wie man das am Ende umsetzen soll.
Ja, aber da ist halt auch ein bisschen meine gymnasiale Ausbildung so ein bisschen so, spielt da mit rein, weil ich habe das so nicht gelernt, ne? Mhm. Da, überhaupt Berufsbezüge mussten wir nicht herstellen. So. Ja. Und dann ist das halt so. Ich meine, es ist schön, wenn man so Lebensweltbezüge herstellt oder in Geschichte irgendwie von guckt, was das in der Geschichte dann auf die Gegenwart zu übertragen ist. Aber auch da meinte mein hier Geschichtsmensch da an der Schule, ja, manchmal ist aber auch Geschichte einfach Geschichte. So. Ist einfach interessant, was in der Geschichte passiert ist. Man muss nicht alles auf die Gegenwart beziehen.
Nee. Und tatsächlich, mein BK-Unterricht war auch sehr gymnasial. Also, den ich hatte, da war nichts mit irgendwie, wie ist das für Sie als Designerin? Da gab es sowas gar nicht. Da war so, wir haben jetzt Kunstgeschichte hier, einmal alle Epochen durch.
Ja, gerade, genau, Kunstgeschichte steht halt irgendwie für sich, finde ich. Es ist einfach auch, ich finde halt auch, es gehört auch ein bisschen Allgemeinbildung an Schulen. Voll. Wieder mehr.
Und vor allem, du hast, glaube ich, ja nicht nur die Gestalterin, du hast ja auch die Ingenieurin
Wissenschaft. Im AHR habe ich eben auch die Ingenieursleute und da mache ich gar nichts bezogen auf das Fach. Also,
hast du denn das Gefühl, die unterscheiden sich so berufsethosmäßig? Also, dass sich die GestalterInnen vielleicht schon eher anders identifizieren?
Ja, die GestalterInnen sehen sich, glaube ich, noch mal mehr als GestalterInnen, als dass die Ingenieure sich als Ingenieure sehen. So. Das sieht man immer dann, wenn man mit den GestalterInnen eine Werbeanalyse macht. Die sind immer so arrogant bezogen auf die Beispiele, die man dann so reinbringt. Ne? Also diese Werbeanzeige geht ja wohl gar nicht. Also da ist das falsch und das ist falsch und das ist falsch. Das nehmen wir doch auf.
Genau, das ist das Ziel.
Ja, genau. Also das ist jetzt auch, ich habe das ausgewählt, weil das alles schlecht ist. Hm. Ja. Man ist auch schön, wenn wir es so kritisieren, aber halt immer so in so einem super, ich weiß alles Ton. Ich kenne mich super aus mit dem ganzen. Ich habe die Designerweisheit schon mit Löffeln gefressen. So.
Und dann im Gestaltungsunterricht ist so dann ernst.
So, und jetzt machen wir bitte so eine Werbeanzeige. So.
Ja, aber war das nicht sowieso?
Zitat aus der Klausur jetzt FHR. Ich erkenne Comic Sans, wenn ich es sehe. Und das geht gar nicht.
Ja, das ist wirklich der Comic. Die haben Comics, die sonst hassen, schon so sehr verinnerlicht.
Ja, ja, genau. Ich frage mich halt mittlerweile auch echt, warum denn eigentlich? Also so, ich meine, es ist, glaube ich, schon Selbstläufer geworden.
Ja, ich weiß auch nicht. Also bei mir in der Schule war das auch schon so, dass Comic Sans gehatet wurde. Dann hat einer eine Abwandlung von Comic Sans verwendet für ein Kinderdesign. Eben. Und dann so, ja, passt. Mhm. Und also es wird so ironisch wird Comic Sans genutzt.
Ja. Aber wenn man jetzt, ich weiß nicht, einen New York Times Artikel schreibt, dann schreibt man den natürlich nicht in Comic Sans. Aber, oder vielleicht auch nicht bei einem, weiß nicht, Bestatterunternehmen. Aber wenn es irgendwie witzig oder kindergerecht sein soll, kann man das ruhig nehmen. Also.
Ja, ist ja eigentlich auch, das fand ich irgendwann spannend, ist ja voll die inklusive Sprache.
Ja.
Also, oder das inklusive Schriftbild. Mhm.